Die Preise für Rohstoffe haben in den letzten Jahren kräftig angezogen. So langsam müssen sich die Industrieländer Gedanken machen, wie sie bei dieser Entwicklung ihren Standard halten wollen. Schließlich sollen 2050 über 9 Milliarden Menschen auf diesem Planeten leben und alle wollen schließlich konsumieren. Eine Möglichkeit, die Abhängigkeit von teuren Importen zu reduzieren, ist das Landfill Mining. Landfill Mining bedeutet, dass man im großen Stil Rohstoffe aus Müllbergen gewinnt, aus Deponien oder Ablagerungen. Das ist zurzeit ein angesagtes Forschungsthema und damit beschäftigt sich auch Stefan Gaeth. Er ist Professor für Abfall- und Ressourcenmanagement in Gießen. Guten Tag, Herr Gaeth.
Schönen guten Tag.
Geben Sie uns doch mal 2, 3 Beispiele für das, was da an Kostbarem in unseren Deponien schlummert.
Besonders kostbar ist in erster Linie Kupfer, denn Kupfer ist ein Metall, was wir alle brauchen, zwingend notwendig brauchen, damit Strom fließen kann. Man schätzt, dass ein Mensch, der 80 Jahre alt wird, insgesamt 1,1 Tonnen Kupfer benötigt. Nicht nur das Kupfer für den privaten Gebrauch im Föhn beispielsweise, nein, dazu gehört auch das Kupfer in den U-Bahnen, in der Infrastruktur und so weiter. Daneben finden wir in Deponien aber auch Metalle, also Eisenmetalle, Schrott. Wir finden Aluminium, wir finden Kunststoffe in jeglicher Form und Qualität. Also eine Vielzahl an Produkten, die wir in der Wegwerfgesellschaft lebend, und das war das früher, die wir dorthin gebracht haben.
Bleiben wir doch mal bei dem Kupfer. In was für einer Größenordnung ist das denn vorhanden?
Wir haben ungefähr 2-3% Kupfer in einem Berg, einer Mülldeponie. Das ist sehr viel bezogen auf die Größe dieses Berges. Da schlummern Millionen Tonnen.
Aber wo ist das drin dann alles?
Vor allem in den alten Elektrogeräten. Wir hatten ja früher keine getrennte Elektrogerätesammlung, wie wir sie heute kennen. So alt ist die auch noch gar nicht, die getrennte Sammlung. Und entsprechend sind früher Geräte, ob nun ein Plattenspieler oder ein altes Radio, auf die Deponie gekommen. Und im Vergleich, wenn ich das noch ergänzen darf, im Vergleich zu einem iPod, also einem kleinen Mini-Player, sind die Kupferkonzentrationen früher in den Geräten viel höher gewesen.
Welche Größenordnung hat denn das, wenn man mal alle Deponien in Deutschland zusammennimmt? Was vermutet man da? Was schlummert da so an Schätzen? Und für wie lange würde das reichen? Gibt es da schon Zahlen?
Ja, es gibt Prognosen, die gehen davon aus, dass wir unseren Metallbedarf beispielsweise für 1 bis 2 Jahre damit decken könnten.
Hört sich gar nicht so viel an.
Hört sich nicht so viel an, gewiss, aber wir müssen auch bedenken, wir können die Metalle immer wieder gebrauchen, nicht verbrauchen. Im Augenblick liegen sie einfach nur in einer Deponie und wenn ich sie in den Kreislauf bringe durch neue Produkte und diese neuen Produkte allerdings nach dem Ende ihres Lebenszyklus wiederum so recycle, dass ich das Kupfer raushole, dann hat es sich gelohnt.
Also die Forschung zielt in erster Linie darauf ab, die alten Deponien in den Zeiten, in denen das Recycling noch nicht so weit fortgeschritten war, anzubohren.
Ganz genau. Wir wollen die Metalle und die anderen Wertstofffraktionen dort rausholen.
Wo liegt denn viel, wo liegt wenig? Welche Orte sind besonders vielversprechend?
Ja, das ist sehr differenziert. Wenig zu erwarten ist vor allem in den neuen Bundesländern. Denn in der DDR-Zeit waren die Rohstoffe auch ein knappes Gut. Entsprechend gab es besondere Sammelsysteme. Das heißt, die höheren Metallgehalte erwarten wir in den Deponien der alten Bundesländer. Dann kommt noch hinzu, wo waren besonders industrienahe Standorte, wo also auch Gewerbeabfälle, einfach Verschnitte von Kupfer oder Verschnitte von Kunststoffen auf diese Deponie auch gelangt sind.
Wo stehen wir denn gerade beim Abbau dieser Rohstoffe?
Im Augenblick sind wir in der Phase der Exploration. Das heißt, wir untersuchen erst einmal, was ist wo enthalten, mit welcher Qualität und in welchen Mengen. Der Rückbau einer Deponie ist im Augenblick noch nicht wirtschaftlich darstellbar. Die Preise für die Rohstoffe sind noch zu niedrig, auch wenn Sie in Ihrer Anmoderation sagten, sie steigen und sie werden auch weiterhin steigen. Das macht sie wirtschaftlich in Zukunft. Das heißt, wir bauen im Augenblick noch keine Deponie zurück. Wir werden es aber tun.
Was muss denn passieren, damit das dann wirklich im großen Stil geschieht? Also welche Hindernisse müssen dann noch beseitigt werden?
Zunächst erstmal die Wirtschaftlichkeit. Das ist das A und O. Aber zur Wirtschaftlichkeit gehören nicht nur die Aspekte der Rohstoffgewinnung und der Rohstofferlöse. Es gehören auch die eingesparten Kosten, die ich mit der Deponie ansonsten hätte. Eine Deponie ist ja eine Last, eine Altlast. Und wir gehen davon aus, dass wir diese Deponie über 50, 100 Jahre immer noch besorgen müssen. Es gibt eine sogenannte Nachsorge. Das heißt, wir müssen das Grundwasser untersuchen, wir müssen das Sickerwasser untersuchen, die Atmosphäre untersuchen. Diese Deponie muss weiterhin in Sorge gehalten werden. Da entstehen Kosten. Die würde ich beim Rückbau einsparen. Das Dritte ist die Oberflächenabdichtung. Eine Deponie muss nach Ende der Betriebszeit irgendwann mal abgedichtet werden. Und das kostet sehr viel Geld. Auch diese Kosten könnte ich sparen.
Das heißt, es gibt eben nicht nur diesen Aspekt, dass man neue Materialien gewinnt, sondern eben auch durchaus einen ökologischen.
Das ist das A und O in der Tat. Ich habe eine Entlastung der Umwelt. Ich hinterlasse meinen Nachkommen nicht nur Lasten, sondern ich schaffe sogar wieder Lebensraum. Und natürlich ist es muss sowas gut kommuniziert werden, wenn ich eine Deponie wieder zurückbauen will, wenn ich sie wieder öffnen will. Die Anwohner werden sicherlich sich vor den Gerüchen fürchten beispielsweise, aber sie müssen auch bedenken, wenn ich eine Deponie zurückbaue, nehme ich einen Berg aus der Landschaft. Wenn ich mir Berlin vorstelle, der Teufelsberg gehört zu Berlin, wenn ich ihn zurückbaue, hätte ich diesen Ausblickspunkt nicht mehr.
Nun sind wir Deutschen ja Weltmeister im Mülltrennen. Sind wir eigentlich schon so weit, dass wir die Materialien so weit auseinanderhalten, dass sie einigermaßen optimal wiederverwertet werden können?
Nein, also wir sind schon auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg, allerdings gerade der rohstoffreiche, rohstoffwertvolle Müllabfall, und zwar der Elektroschrott, der wird gegenwärtig noch nicht in der Tiefe, in der Sorgfaltspflicht aufbereitet, recycelt. Das gilt vor allem für die seltenen Erdenmetalle, aber auch für Kupfer, Gold. Wir gehen noch nicht an ein hundertprozentiges Recycling, kommen wir nicht heran.
Wann ist das denn Ihrer Meinung nach so weit, dass dieser Einbahnstraßenkonsum irgendwann zu Ende ist und wir es schaffen, eben gewisse Rohstoffe in einem Kreislauf zu halten?
Das ist eine gute Frage, auf die ich leider keine genaue Antwort finden kann. Allerdings sagen mir so die wirtschaftlichen Prognosen von Rohstoffpreisen, dass es lohnenswert wäre, beispielsweise eine Deponie, die wir untersucht haben, in 15, 20 Jahren zurückzubauen. Wir müssen sicherlich mit dem Rückbau oder dem Recycling von Elektroschrott viel schneller handeln, viel schneller handeln. Dazu gibt es auch verschiedene Initiativen, beispielsweise von der Fraunhofer Gesellschaft hier in der Nähe in Hanau-Alzenau, wo ich mit als Projektgruppenleiter tätig bin. Wir arbeiten an diesen Konzepten, wie wir funktionales Recycling nicht einfach nur aufbereiten von Elektroschrott, sondern funktionale Aufbereitung vorantreiben wollen.
In unseren Deponien schlummern viele kostbare Rohstoffe. Ob und wann sie systematisch abgebaut werden könnten, darüber habe ich mit Professor Stefan Geld von der Uni Gießen gesprochen. Besten Dank.
Ja, vielen Dank.